Tausende Tote, ein US-Präsident, der droht, und ein Königssohn, der die Macht übernehmen will. Die Lage im Iran ist unübersichtlich. Wir sortieren sie. Seit gut zwei Wochen eskalieren die Proteste im Iran immer weiter. Das Regime hält sich an der Macht. Aber wie lange noch? Und vor allem, wie reagieren die USA? Das alles klären wir mit ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Sie beobachtet die Entwicklungen im Iran seit Jahren. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Hier ist der FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Das ist die Folge für Donnerstag, den 15. Januar. Ihr hört sie jetzt schon. Redaktionsschluss war Mittwoch um 18 Uhr.
Im Iran gehen die Demonstrationen gegen das Regime weiter. Dazu aufgerufen hat auch der Sohn des gestürzten Schahs, Reza Pahlavi.
Wie stabil die Machthaber in Teheran regieren, das lässt sich von außen schlecht beurteilen. Aber es fällt jetzt vermehrt der Name des im Exil lebenden Reza des Zweiten.
Reza Pahlavi began by giving details about the situation on the ground in his home country.
Wer ist eigentlich dieser Schah-Sohn genau? Wir hören jetzt seinen Namen die ganze Zeit.
Reza Pahlavi ist, wie du es gesagt hast, der Sohn des gestürzten Schahs. Er lebt in den Vereinigten Staaten im Exil sozusagen. Er beansprucht eigentlich seit vielen Jahren schon eine Art Führungsrolle in der Opposition. Die ist im Iran übrigens nicht homogen und schon gar nicht in der iranischen Diaspora im Ausland. Und jetzt in den letzten Wochen vermehrt ist er Thema geworden, weil er hat aktiv aufgerufen zu den Protesten. Und hat die Leute ermuntert, auf die Straßen zu gehen. Er hat gesagt, ich stehe hinter euch. Und er hat auch immer wieder direkt beispielsweise ausländische Staatschefs wie Donald Trump angesprochen.
Wie wird denn dieses Vorgehen von Pahlavi im Iran aufgenommen?
Gerade die Gen Z, die jetzt viel auf den Straßen unterwegs ist, die hat ja gar keine Erinnerung an die Monarchie, nur aus den Erzählungen der Eltern. Und was mir schon auch aufgefallen ist, dass viele junge Leute, die per se bei den Gesprächen, die ich in den letzten Jahren immer wieder hatte im Iran, gesagt haben, wenn ich sie gefragt habe, was ist eure Vorstellung für einen freien Iran? Demokratie und Wahlen, Parteien und einfach die Möglichkeit, entscheiden zu können. Und das passt ja erstmal nicht zusammen mit jemandem, der ein König, eine Monarchie an der Spitze steht. Aber viele haben eben auch gesagt, dass sie eben so als Mittel zum Zweck auch den Aufrufen folgen.
Katharina, sag doch mal, was war denn die Rolle des Schahs im Iran überhaupt?
Ja, Schah ist im Endeffekt eine andere Bezeichnung für König. Also es war eine Monarchie und die wurde eben 1979 dann durch die im Nachhinein als islamische Revolution bezeichnete Bewegung sozusagen überworfen. Und was danach kam, ist das, was wir bis heute sehen, das islamische System, die Islamische Republik Iran unter Führung der Mullahs.
Und Reza Pahlavi, der Sohn des gestürzten Schahs, scheint nun Interesse daran zu haben, dass diese Vorherrschaft der Mullahs, also der islamischen Geistlichen im Iran, endet.
Ja, also er hat schon immer wieder betont, ne, dass er sich als eine Person sieht, die diesen Übergang leisten kann. Und er spricht im Ausland, er findet Gehör und er kann so ein bisschen die Proteste auch organisieren. Das heißt, wenn er aufruft mit Uhrzeiten, dann wird das beispielsweise in den iranischen Exilmedien ausgestrahlt. Viele können die über Satellitenfernsehen auch sehen. Mhm. Und viele sind ja auch diesen Aufrufen dann gefolgt. Das haben wir gesehen. Vergangene Woche, Donnerstag, Freitag, gab es ja riesige Proteste, Massendemonstrationen. Mhm. Man hat auf den Straßen auch oft gehört, dass sein Name skandiert wurde. Ja? Also der Schah soll zurückkommen. Das kommt aber immer auch darauf an, wo im Iran du hinblickst. Das gilt jetzt vor allen Dingen oder unter anderem für Teheran. In Gebieten, wo ethnische Minderheiten quasi dominieren, beispielsweise in den kurdischen Gebieten, kann man diese Feststellung so nicht haben. Denn die Monarchie hat ja auch im Land tiefe Spuren hinterlassen. Es gibt massive Vorwürfe auch beispielsweise zum Thema Folter des damaligen Geheimdienstes des Schahs. Mhm. Und gerade auch beim Vorgehen gegen Minderheiten, also auch Minderheiten, die üben auch aktiv, auch in der jetzigen Situation, Kritik, beziehungsweise wird betont, dass keiner zurück in die Monarchie möchte. Aus der Historie heraus ist das eher unwahrscheinlich, dass sie auf die Straße gehen und nach dem Schah schreien, nach dem König schreien. Also es gibt ein unübersichtliches, ein sehr geteiltes Bild, würde ich sagen.
Gibt es neben Reza Pahlavi denn noch andere Personen, die im Zusammenhang mit den Protesten gerade eine wichtige Rolle spielen?
Nicht so wirklich, weil man muss ganz klar sagen, andere Personen, Menschenrechtsaktivisten, Menschenrechtsverteidiger, Anwälte, aber auch die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi beispielsweise, die sitzen ja alle im Iran im Gefängnis. Das heißt, die Opposition im Land, die in den letzten Jahren immer wieder auch laut war und gekämpft hat für Menschenrechte, für Freiheit, die auch sehr laut war bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten, die ist einfach gegängelt worden über die letzten Jahre und Jahrzehnte, vor Gericht gestellt, zu unglaublich langen Haftstrafen verurteilt.
Im Land selbst gibt es also keine führende Oppositionsfigur aktuell. Wie sieht's denn aber außerhalb aus? Also gibt's im Exil weitere Stimmen, die in irgendeiner Form Einfluss nehmen können? Also außer dem Schahsohn?
Also die Opposition, die iranische, die ist schon verteilt weltweit. Und es gibt so Zentren, also in Amerika beispielsweise, in den USA sitzen sehr viele, aber eben auch in Europa. Und man hat ja auch gerade in den letzten Jahren gesehen, seit 2022, seit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten, dass da viele aktiv auch auf die Straße gehen.
Seit Wochen gehen im Iran vor allem Frauen auf die Straße. Auslöser für die Massenproteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie wegen eines angeblich unislamischen Kleidungsstils festgenommen. Sicherheitskräfte gehen jetzt seitdem massiv gegen die Demonstrationen vor.
Viele Iranerinnen und Iraner haben mir damals erzählt, also die im Ausland leben, dass sie sich lange in der Öffentlichkeit zurückgehalten haben, was den Iran angeht. Aus Sorge um ihre Familien. Aus Sorge, dass man den Familien im Iran etwas antun könnte. Also dass, wenn du dich kritisch äußerst im Ausland, dass dann deine Familie gegängelt wird oder Freunde gegängelt werden. Und das war 2022 schon so ein Novum, dass da sehr viele Exil-Iraner plötzlich angefangen haben, sich auch laut zu äußern, auf die Straße in Deutschland auch zu gehen und zu demonstrieren. Und das sehen wir gerade auch wieder.
Bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten 2022 war die Festnahme und der Tod von Mahsa Amini der Ausgangspunkt. Was war aber denn für die aktuelle Protestwelle der Auslöser?
Also das waren Händler im Bazar von Teheran. Die sind ursprünglich wegen dem massiven Währungsverfall auf die Straße gegangen. Du musst dir vorstellen, für einen Euro bekommst du umgerechnet, ich komme auch mit den vielen Nullen manchmal nicht mehr hinterher, 1,4 Millionen Real.
Okay.
Das heißt, du kannst im Alltag auch nicht mit Bargeld bezahlen im Grunde, weil du müsstest einen Schuhkarton mit dir rumschleppen, um die Ausgaben, die täglichen Ausgaben irgendwie tätigen zu können. Und dieser Frust ist aus vielen Händlern rausgebrochen und ist dann sehr schnell eben umgeschlagen in die Systemfrage. Es haben sich also sehr schnell andere Menschen angeschlossen, die jetzt keine Händler sind. Viele Arbeiter anfangs vor allen Dingen. Mhm. Bei den Protesten 2022 gingen sehr viele Frauen raus. Du erinnerst dich sicher an die Bilder, wo Frauen sich das Kopftuch vom Kopf gerissen haben, ne, und verbrannt haben. Und dann kamen auch Männer dazu und so weiter. Aber jetzt sind die Menschen in viel größeren Massenmengen auf die Straße gegangen, in sehr, sehr vielen Orten. Vor allen Dingen, das ist auch ein Novum, in sehr kleinen Städten und Orten auch. Und es scheint durch die Gesellschaft durchzugehen.
Und gehen die alle wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage auf die Straße oder gibt es auch noch andere Beweggründe?
Ich würde sagen, im Iran haben verschiedene Gruppen verschiedene Motive. Mhm. Es kann sein, dass du als Kurde dich in deiner Identität unterdrückt fühlst oder als Araber, die es ja auch gibt im Iran, oder du fühlst dich eben, das betrifft vor allen Dingen die Frauen im Land, in deinen Rechten als Mensch, als Frau unterdrückt. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, unser ganzes Leben ist miserabel. Ja, wir können uns kaum mehr ernähren. Ich habe kein Geld mehr irgendwie, um meinen Kindern Klamotten zu kaufen. Auch Lebensmittel sind ein Problem geworden, dass Menschen sich die einfachsten Lebensmittel nicht leisten kann. Und da kommt so viel zusammen und es ergibt eine sehr explosive Mischung. Die haben sehr schnell die Parolen skandiert, ja, nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit dem Diktator. Damit ist der oberste Führer des Landes gemeint, Ayatollah Ali Khamenei. Der hat das Sagen über alles im Land, muss man sagen. Und das muss man vielleicht auch wissen. Das kannst du nicht einfach so rufen und wieder nach Hause gehen. Also für solche Aussagen musst du mit dem Schlimmsten rechnen. Entweder sie nehmen dich fest und klagen dich an. Da steht übrigens die Todesstrafe drauf, denn das nennt man im iranischen Justizsystem Krieg gegen Gott. Denn die iranische Führung sieht sich als Stellvertreter Gottes auf Erden. Mhm. Oder, und das ist natürlich die noch schlimmere Variante, du wirst sofort auf den Straßen erschossen.
Die Informationslage ist ja gerade extrem schwierig. Aber lässt sich irgendwie sagen, wie viele Menschen bisher bei den Protesten umgekommen sind?
Wir haben erschütternde Berichte in den letzten Tagen bekommen von eigenen Quellen, aber auch abgeglichen mit anderen Kollegen, die mit verschiedenen Kontakten gesprochen haben, auch mit Menschenrechtsorganisationen. Man geht von mehreren tausend getöteten Demonstrantinnen und Demonstranten allein in Teheran aus. Die Zahlen können wir natürlich nicht unabhängig bestätigen. Uns wurde auch berichtet von konkreten Fällen, wo Einsatzkräfte und Milizen mit Schrotflinten, das kenne ich auch aus vergangenen Protesten, das wurde im Nachhinein auch sehr detailliert aufgearbeitet. Da gibt es auch Belege, Fotos von Pathologen, von Menschenrechtsorganisationen. Mit Schrotflinten wird den Leuten teilweise direkt ins Gesicht oder in den Hinterkopf geschossen. Das heißt, es geht gar nicht darum, die ins Knie zu schießen und erstmal außer Gefecht zu setzen, sondern es geht tatsächlich, so hart das klingt, es geht ums Töten. Es gibt ja auch diese Bilder, die mittlerweile ja auch schon verifiziert sind, die zeigen, dieses forensische Institut in der Hauptstadt Teheran. Es liegen Leichen nebeneinander aufgereiht auf dem Boden im Innenhof. Und du siehst Angehörige, die weinen, rufen, schreien auf der Suche nach Erschossenen. Menschen, die eben also aus ihrer Familie stammen, Freundeskreis, die auf diesen Protesten waren.
Was sagt denn eigentlich dieses unglaublich brutale Vorgehen darüber aus, für wie bedrohlich die Staatsführung diese Proteste einschätzt?
Also ich glaube, sie fühlen sich extrem bedroht. Das zeigt ja jetzt auch, also die Dauer erstmal dieses Blackouts. Man kann raustelefonieren, vereinzelt, aber nicht ins Land sprechen. Und man muss sich schon die Frage stellen, ne? Also weil wir im Journalismus ja auch immer, und das ist auch wichtig und gut so, mit Verifikation und überprüfbare Quellen und Mehrquellenmodell arbeiten, gerade was Zahlen angeht. Aber man muss sich die simple Frage stellen, welchen Zweck hat das Abschalten des Internets, des Telefonnetzes für 90 Millionen Menschen, wenn nicht den, dass man damit seine Untaten verdecken will.
Wie funktioniert das dann eigentlich? Wie arbeitest du? Wie kommt ihr an Informationen?
Also das war die letzten Tage sehr, sehr schwierig, aber wir haben eben diese Situation in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt. In dem Fall war es besonders krass, denn in früheren Zeiten, erinnere ich mich, haben sie manchmal das Internet zwar abgeschalten oder geblockt, dass dann aber Leute über VPN-Tunnels, dass man dann Zugang hatte. Und diesmal wurde aber komplett das Mobilfunknetz einfach komplett abgeschaltet. Das heißt, dieser Zugang, den gab es gar nicht, ne? Mit den wenigen Ausnahmen, wenn Leute diese Starlink-Terminals im Land haben, dann kamen Videos raus aus dem Land. Wir haben über viele Umwege, über viel Mühen, das kann ich jetzt im Detail nicht sagen, weil das auch gefährlich für Menschen sein kann, Kontakte auch in diesem Blackout erreicht, aber eben sehr wenige und nur vereinzelt. Und wir konnten uns so auch keinen Überblick über das gesamte Land verschaffen. Jetzt langsam ergibt sich so ein Puzzle, ja, aus diesen einzelnen Teilen, die wir haben. Aber was man auch immer wieder von Ihnen hört, ist, Sie haben keine Ahnung, was in kleinen Städten passiert, wie es dort ausschaut, wie es den Menschen dort überhaupt geht.
Wie vernetzen sich denn die Menschen dann, um die Proteste anzuschieben und weiterzuführen?
Das ist das große Problem. Also mehrere Kontakte haben mir das als das zentrale Problem für die Protestbewegung geschildert. Wenn Menschen protestieren wollen, dann können sie sich nicht untereinander absprechen, weil auch SMS, frag mich nicht, wie das technisch möglich ist, aber SMS sind auch nicht möglich. Du kannst nur über die ganz normale Mobilfunkleitung intern im Iran miteinander sprechen. Und da musst du natürlich davon ausgehen, dass diese Gespräche auch abgehört werden. Das heißt, das ist wahnsinnig schwierig. Und was uns geschildert wurde, ist, dass viele deshalb gerade vor dem Fernseher sitzen. Denn was man weiterhin schauen konnte, sehen konnte, war das ausländische Fernsehen, das über Satellit läuft. Beispielsweise BBC Farsi, ne? Das ist das persischsprachige Programm der BBC. Es gibt noch andere Exilmedien auch. Und da wurden auch teilweise ja immer wieder diese Aufrufe von Reza Pahlavi, den wir angesprochen hatten, gezeigt. Und diesen Aufrufen sind die Menschen dann ja auch gefolgt. Beispielsweise auch am Freitagabend, als das Internet schon abgeschaltet war. Aber sie können sich eben untereinander ganz schlecht connecten. Wir haben mehrere Augenzeugen erzählt. Die einzige Möglichkeit, die sie gesehen haben in den letzten Tagen, ist tatsächlich, sich ins Auto setzen, sich ins Taxi setzen, in die Metro steigen und Menschen direkt treffen, um zu sprechen, um sich auszutauschen, auch was denen passiert ist, wie es denen geht. Und wie gesagt, man hört jetzt von immer mehr Fällen, die sagen, mein Nachbar wurde verletzt. Meine Tante wurde angeschossen. Und das muss ein Ausmaß sein. Mir wurde erzählt, dass die staatliche Nachrichtenagentur gemeldet hat, Beerdigungen in den nächsten Tagen seien umsonst.
Jetzt waren wir dank deiner Beschreibung sehr, sehr nah dran. Lass uns mal ein bisschen rauszoomen. Mich interessiert nämlich, wie der Iran gerade im internationalen Kontext dasteht. Wer hat denn welches Interesse, wenn es um den Iran geht?
Es gibt verschiedene Interessen. Die großen Verbündeten des Iran aktuell sind ganz klar China und Russland. Mhm. China nimmt 90% etwa der iranischen Ölexporte ab. Russland ist vor allen Dingen strategisch und militärisch Verbündeter. Der Handel ist da zu vernachlässigen. Mhm. Und Handelspartner gibt es auch in der Region einige. Also die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer der größten Handelspartner, neben China. Aber auch die Türkei, wo ich bin, ist ein großer Handelspartner, gerade auch in der Funktion als Nachbarland. Mhm. Und was Verbündete angeht in der Region, wenn wir jetzt über militärisch Verbündete reden, ist der Iran in den letzten Jahren nach und nach massiv geschwächt worden, was die Unterstützungsleistung angeht. In Libanon, die Hisbollah wurde massiv geschwächt. Mhm. Die Houthis im Jemen. In Syrien ist Langzeitmachthaber Assad im Dezember 2024 gestürzt worden. Und das war ja immer auch so ein Bollwerk der Iraner. Mhm. Gerade im Konflikt um das Nuklearprogramm beispielsweise, dass immer da diese Drohung auch da war, dass man über diese sogenannte schiitische Verteidigungsachse, so nennt man die, dann auch Israel angreifen könnte. Oder auch Stützpunkte der Amerikaner im Nahen Osten. Und da ist jetzt viel an Unterstützung auch weggebrochen.
Wie abhängig ist denn der Iran von ausländischen Verbündeten? Kommt das Regime am Ende nicht auch allein zurecht?
Die Unterstützung, die wird gebraucht, weil wenn du wirtschaftlich keinerlei Verbündete mehr hast, dann brichst du irgendwann natürlich zusammen. Ja, man schätzt, dass das iranische Regime ein riesiges Vermögen verwaltet, teils auch im Ausland. Mhm. Aber die Chinesen beispielsweise, die so große Abnehmer sind, das ist nicht nur ein Handel in die eine Richtung. Der Iran, gerade weil er sanktioniert ist, hat keinen Zugang zu technischem Equipment beispielsweise, zu Elektroartikeln. Das kommt alles aus China. Das heißt, da würde ein kompletter Markt auch zusammenbrechen. Und das ist übrigens auch ein Vorwurf der Menschen im Land an das Regime, dass die sich ja so viel Geld in die eigene Tasche stecken, also Korruption, ne? Aber eben auch der ganze Handel, sagt man, läuft über die sogenannte Revolutionsgarde. Das ist eine Armee im Land, nochmal neben der regulären Armee, die den Machterhalt der islamischen Führung sichert. Die wurde direkt nach der Revolution gegründet. Und das sind Aspekte, die würden natürlich das Regime massiv schwächen. Deswegen fordern ja auch viele Iranerinnen und Iraner im Ausland, Menschenrechtsaktivisten, dass Europa beispielsweise den Iran noch stärker sanktioniert, kompletten Handel einstellt.
Das Verhältnis der USA zum Regime in Teheran ist seit Jahrzehnten angespannt. Donald Trump hat Anfang Januar in einem Social-Media-Post geschrieben, wenn das Regime Protestierende erschießt, dann würden die USA kommen und sie retten. Etwas später, als schon Protestierende erschossen wurden, hat der US-Präsident davon gesprochen, mit dem Iran auch verhandeln zu wollen. Und dann der Post von Trump an die Adresse der Protestierenden: Hilfe ist unterwegs. Wie passt das alles zusammen?
Ich finde, es ist kein Widerspruch, vor allen Dingen, wenn wir eben über Donald Trump sprechen. Ne? Also da ist ja vieles paradox, würde ich es jetzt mal nennen. Und wir haben ja auch, wenn du dich erinnerst, vergangenes Jahr gesehen, es gab diesen Angriff der Israelis auf den Iran, auf Nuklearanlagen, aber eben auch auf Militärs oder Nuklearwissenschaftler im Land. Und der wurde von den Amerikanern mitgestützt. Und dann gab es ja auch einen direkten amerikanischen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen.
Die USA haben Atomanlagen im Iran angegriffen. Die Streitkräfte setzten nach eigenen Angaben auch bunkerbrechende Bomben ein. Präsident Trump verfolgte die militärische Operation im Lagezentrum des Weißen Hauses.
Und damals, das muss man wissen, befanden sich der Iran und die Amerikaner gerade in indirekten Gesprächen. Die wurden vermittelt vom Oman und sollten an dem Wochenende wieder stattfinden. Und ein, zwei Tage zuvor gab es dann eben diesen Angriff. Also vieles kann auch einfach Verhandlungstaktik sein. Man weiß es nicht. Wir fragen uns natürlich, um was könnte es denn gehen? Was würde Trump denn wollen? Ein großes Ziel von Donald Trump, nicht erst seit seiner zweiten Amtszeit, sondern auch schon in seiner ersten Amtszeit, ist das iranische Nuklearprogramm. Es gab dieses sogenannte JCPOA, das war von Obama aufgesetzt worden oder unterschrieben worden. Das ist sein Atomdeal. Und darin hat sich der Iran eigentlich verpflichtet, sein Nuklearprogramm nur zur friedlichen Nutzung zu betreiben. Und er sollte da einige Obergrenzen einhalten. Und im Gegenzug sollten Sanktionen damals freigeschaltet werden. Trump, das Erste, was er gemacht hat, es war eine seiner ersten Amtshandlungen, als er ins Amt kam, war, aus diesem Deal auszusteigen, weil er gesagt hat, das ist ein Lügenpaket, davon profitiert nur das Regime in Teheran. Und man könnte sich also jetzt vorstellen, würde denn Trump, wenn die Iraner sagen, wir lassen unser Nuklearprogramm sein, aber dafür lass uns bitte an der Macht, würde er dann sagen, okay, that's a deal. Das ist ein Deal. Das weiß man halt nicht, weil er so unberechenbar ist.
Wenn wir auf den Iran blicken, gibt es gerade viele Unklarheiten, wie es weitergeht. Kann man überhaupt eine Prognose treffen, was da in den nächsten Tagen und Monaten noch passiert?
Also, um ehrlich zu sein, tue ich mir so schwer mit einer Vorhersage. Aber dieses Kind ist auf der Welt. Das Kind der Unzufriedenheit, der Proteste. Und es wächst seit Jahren. Egal, wie man es nennt. Das Regime spricht ja von Unruhen, von Randalierern, von Vandalen. Iraner im Ausland vor allen Dingen sprechen von der Revolution. Revolution kann man es natürlich erst nennen im Nachgang, ne, wenn es erfolgreich war. Aber dieser Hass ist ja da. Und ich frage mich immer, wie kann man eigentlich einfach weitermachen, weiterleben, in einem Land, wo man weiß, die Führung hat tausende Menschen auf dem Gewissen. Für Iranerinnen und Iraner ist das nichts Neues, ne? Die sagen, wir erleben das ja seit Jahren und Jahrzehnten. Aber die Wut des Volkes wird ja immer größer und nicht kleiner. Ich glaube, dass eine Führung schon auf eine gewisse Art und Weise angezählt ist, wenn das eigene Volk bereit ist, zu sterben und auf die Straße zu gehen. Die Frage ist nur, und das ist, glaube ich, wichtig dieser Tage, wie verhält sich die internationale Gemeinschaft in diesem Konflikt? Schaut man nur zu? Handelt man mit Sanktionen? Ich rede jetzt gar nicht von unbedingt Militärschlägen, aber wie verhält man sich? Oder bleibt es wieder, wie so oft, wie bei vielen Konflikten in der Welt, nicht nur Iran, bei wir beobachten das mit großen Sorgen.
Katharina, vielen Dank, dass du uns die Lage im Iran eingeordnet hast. Schön, dass du da warst bei FKM.
Danke für euer Interesse.
Katharina Willinger und ihr Team halten euch weiterhin auf dem Laufenden, was im Iran passiert. Alle neuen Entwicklungen findet ihr bei tagesschau.de. Morgen hört ihr bei FKM, warum der Fußballverein Hansa Rostock für eine ganze Region identitätsstiftend ist und Fans aus ganz Deutschland anzieht und wieso der Club aber trotzdem statt mit positiven News immer wieder mit Krawallen, Ausschreitungen und Skandalen seiner Ultrafans in den Schlagzeilen landet. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Nadja Mitzkat. Produktion Viktor Völsner-Weresch, Christine Frey, Marie-Noelle Swieler und Christine Dreyer. Die Redaktionsleitung hatten Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenn ihr noch mehr von Katharina hören wollt, sie war auch in der aktuellen Sonderfolge von Lost in Nahost zu Gast und hat eingeordnet, warum und wie das Regime in Teheran mit Gegendrohungen auf Donald Trump reagiert und was Venezuela damit zu tun hat. Den Link zur Lost in Nahost-Folge packen wir euch natürlich in die Shownotes.